Das Hotel hatte 3 Stockwerke, war ursprünglich ganz aus Holz errichtet gewesen, jetzt aber ein Konglomerat aus Backstein und Bohlen. Von den 12 Zimmern waren 9 nicht belegt und in den Fluren herrschte Grabesstille. Ein Zimmermädchen mit dunklen Ringen unter den Augen, hüftlangem, glattem, schwarzem Haar und einem vorspringenden Kinn ging vor mir her und schloss die Tür auf. Ein Doppelbett beanspruchte den größten Teil der kleinen Bodenfläche unter einer Dachschräge. Ein bodentiefes Fenster ging hinaus auf eine Handbreit Balkon. Auf einem hölzernen Wandregal stand ein kleines Fernsehgerät, an der Wand darunter befand sich ein Heizkörper. Das handtuchgroße Badezimmer roch schwach nach Zitrone und Toilettenartikeln, und wenn ich mich in die Mitte stellte, konnte ich mit ausgestreckten Armen die Wände berühren. Das Mädchen wartete in der Tür und fragte auf Englisch, aber mit starkem Akzent, »Ist okay für Sie?« »Perfekt«, erwiderte ich. »Können Sie mir rasch zeigen, wie das hier funktioniert?« Ich hielt die Fernbedienung in die Höhe. Man sah ihr an, dass sie am liebsten die Augen verdreht hätte. Ich grinste das jungenhafte Grinsen des vom Kulturschock gebeutelten Nordamerikaners. Sie griff nach der Fernbedienung, ich streckte den anderen Arm nach hinten und ließ die freie Spange der Handschellen um das Heizungsrohr an der Wand schnappen. Bei dem Klicken hob das Mädchen den Blick. Ich legte meine linke Hand auf die ihre und wechselte. Der Mann vor mir, laut einem Viertel seiner Reisepässe Nathan Coyle, kanadischer Staatsbürger mit makellos weißer Weste, taumelte und fiel auf ein Knie. Er versuchte aufzustehen, hörte die Handschellen gegen den Heizkörper klappern, spürte den Ruck und richtete den verständnislosen Blick auf das Armband aus Stahl, das ihn daran hinderte, sich zu erheben. Ich beobachtete ihn. Seine gehetzte Atmung, Folge des Schocks, der Verwirrung, wie er mit geblähten Nasenflügeln die Luft einsog, einmal, zweimal, dreimal. Dann hatte er sich gefasst, war hellwach, gefährlich. Ich sagte, »Hallo.« Er presste die Lippen zusammen und schaute mich an, und ich hatte das Gefühl, er sah nicht das Zimmermädchen, sondern mich, mich selbst. Und mir stockte der Atem. Er schaute schweigend aus der Hocke zu mir auf. Der rechte, halb nach hinten gestreckte Arm zerrte an der Stahlfessel. Ich achtete darauf, ihm nicht zu nahe zu kommen, und sagte, »Du wirst Gift schlucken.« Kein Kommentar. »2 Fragen sind der Grund, weshalb du noch lebst. Erstens, für wen arbeitest du? Und muss ich damit rechnen, dass noch mehr von deiner Sorte aus den Büschen springen? Nach meinen bisherigen Erfahrungen mit euresgleichen pflegt es so zu sein. Zweitens, warum hast du Josephine Sibula ermordet?« Er machte schmale Augen und schwieg beharrlich. Mein Leihkörper war schon seit vielen Stunden auf den Beinen, hatte von den Pausenzigaretten einen schalen Geschmack im Mund und die Last eines langen Tages drückte die Bandscheiben zusammen. Der BH war zu eng und zwickte, und in dem frisch gepiersten linken Ohrläppchen pochte eine beginnende Entzündung. »Du wirst Gift fressen«, sagte ich zu einer Stelle über seinem Kopf. »Alles, was ich will, sind Antworten.« Schweigen. »Diese Beziehung entwickelt sich zu einem für uns beide zweifelhaften Vergnügen«, meinte ich. »Linke Tasche.« Ein Zucken seiner Augenbrauen. Unwillkürlich fuhr seine Linke zur Jackentasche, zögerte und bevor er sich besinnen konnte, hatte ich sie ergriffen und wechselte. Das Mädchen in dem hoffnungslos engen BH rutschte in sich zusammen. Ich zog die Schlüssel aus der Jackentasche, befreite mich, fing sie auf, bevor sie zu Boden fallen konnte, und erkundigte mich besorgt, »Alles in Ordnung mit Ihnen, junge Dame? Ich glaube, Sie sind für einen kurzen Moment ohnmächtig geworden.« Unglaublich, diese Bereitschaft des menschlichen Verstandes, das zu glauben, was ihm keine Angst macht. Vielleicht sollten Sie sich einen Moment hinsetzen. Um 3 Uhr morgens schlaflos in einem Hotelzimmer. Ein Gehirn, das keine Ruhe fand, Gedanken in endloser Prozession. Um 9:40 Uhr verließ eine Frau namens Josephine Sibula ein Hotelzimmer in Istanbul. Sie hatte die Absicht, zur Küste zu fahren. Vor 3 Tagen hatte sie 2 neue Freunde kennengelernt, die zu ihr sagten, »Komm mit, wir zeigen dir, wie man von der Galata-Brücke aus Fische fängt.« »Ich bin zu hübsch, um angeln zu gehen«, sagte der Verstand, der den Körper von Josephine Sibula trug. »Sollte ich mir nicht vielleicht jemand Passenderes überstreifen?« »Angeln ist toll«, verkündeten meine frischen roten Lippen. »Ich wollte immer schon lernen, wie man das macht.« Mittags bemerkte ich jemanden im Augenwinkel. und um 12:20 Uhr rannte ich, dankbar für die Schuhe mit flachen Absätzen, durch die nahegelegene Metrostation Taksim, der ideale Ort, um Verfolger abzuschütteln. Meine Fingerspitzen huschten von Haut zu Haut auf der Suche nach einem geeigneten Körper für die Flucht. Und gerade als ich gegen eine Frau mit geschwollenen Fußgelenken und Kokosgeschmack im Mund prallte, schoss der Mann hinter mir. Ich spürte, wie das Projektil mein Bein durchschlug, Muskeln und Adern zerfetzte, sah mein eigenes Blut spritzen. Und als ich vor Schmerz die Augen zusammenkniff und den Mund aufriss, um zu schreien, bekam meine fuchtelnde Hand eine andere zu fassen, und ich floh und überließ Josephine Sibula ihrem Schicksal. Und dann, rätselhafterweise, tötete er Josephine. Sie lag auf dem Boden und ich war fort, doch er jagte ihr 2 Kugeln in die Brust und sie starb, obwohl er es doch auf mich abgesehen hatte. Weshalb hatte er das getan? In einem Hotelzimmer 3 Uhr früh schmerzte mein Bein ohne erkennbaren Grund. Eine braune Aktenmappe aus Nathan Coyles mörderischer Reisetasche. Ich hatte sie gefunden, als ich sein Auto stahl, und jetzt, in den bleiernen Stunden vor Tagesanbruch, breitete ich den Inhalt auf dem Bett aus und sah die Gesichter meines Lebens vor mir liegen. Ein einziger Name stand vorn auf dem Aktendeckel. Kepler. Ein Name so gut wie jeder andere.